Deutschlandfunk. Der Tag.
Essen hat einen Preis verdient. Den niedrigsten. Ein Slogan von Edeka ist das, über den sich viele, viele Landwirte geärgert haben. Ein paar Tage ist das jetzt schon her. Alles nur ein großes Missverständnis, so dann die Erklärung danach. Trifft aber eben den Kern einer Dauerdebatte rund um die Frage, was uns unsere Mittel zum Leben eigentlich wert sind und was der wahre Preis ist, den wir für Schnäppchenwurst zum Beispiel zahlen. Und dann gibt's hier im Podcast ein paar ganz heiße Latina-Rhythmen. Der Auftritt von J.Lo und Shakira im Doppelpack beim Super Bowl, dem Event des Jahres für alle Fans des amerikanischen Footballs. Der Glamour in der Halbzeitshow, das ist jetzt ehrlich gesagt alles, was so in meinen Timelines gelandet ist. Dabei war es auch ziemlich politisch in diesem Jahr, diesem Wahljahr. Reden wir gleich drüber. Der Tag am 3. Februar 2020 mit Sarah Zerback. Hi. Thank you so much. 500 Gramm Hackfleisch für 1,99 Euro. Ist aus dem aktuellen Prospekt eines Discounters von einem der vier großen, Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, die heute im Kanzleramt zu Gast waren, um mal drüber zu sprechen, welche Preise Lebensmittel eigentlich haben sollten, damit sie fair sind für Landwirte, Händler und nicht zuletzt für die Tiere, wenn das überhaupt geht. Ist ja auch Ansichtssache. Wurde jedenfalls auch Zeit für ein solches Treffen, nachdem Bauern nun schon wochenlang mit ihren Traktoren protestieren. Schon auch mit dem Feindbild vor Augen, dem Handel. Kann ich jetzt drüber sprechen mit Birgit Becker, Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion. Birgit, die Händler, ist es so einfach, sind das wirklich die Bösen?
Ja, im Moment haben sie die Rolle, unfreiwillig, ob sie wollen oder nicht. Was auch dran liegt, dass Julia Klöckner die Rollen ja klar verteilt hat. Ne? Der Handel, das ist der Goliath, der den kleinen Landwirts Davids das Leben schwer macht. Was dazu kommt, ist natürlich, dass der Handel selber eigentlich ganz geschickt drin ist, ins Fettnäpfchen zu treten. Beispiel Edeka vor einer Woche, als da mit einer regionalen Werbekampagne sehr missverständlich mit Niedrigpreisen geworben wurde. Wie Edeka sagt, in Essen bei Oldenburg, was aber zu lesen war als Niedrigpreis beim Essen und was dann sofort erboste Landwirte auf den Plan rief und auch die Bundeslandwirtschaftsministerin. Also ja, was die Rollenverteilung angeht, da ist der Handel der Bösewicht mit den Rabattschlachten, mit den super Sonderangeboten.
Ja klar, die kennen wir, die Schnäppchenpreise und diese Geiz-ist-geil-Mentalität, die da ja irgendwo auch einfach bedient wird. Wer handelt denn da mit wem eigentlich die Preise aus und drückt sie dann auch?
Ja, man muss schon sagen, also so einfach, wie es jetzt rüberkommt, stimmt es natürlich nicht. Wenn es Sonderangebote gibt, dann beruht das ja in aller Regel auf einer Mischkalkulation quer durch Sortiment und nicht, indem der Landwirt die Pistole auf die Brust gehalten bekommt. Außerdem muss man sagen, wandert nur ein kleiner Teil der Landwirtschaftsprodukte, der Erzeugnisse direkt ins Supermarktregal. Bei der Frischmilch sind das etwa 20%, beim Fleisch etwa 30%. Die Zahlen nennt der Handelsverband HDE. Da spielen also die Weltmarktpreise tatsächlich wohl für die Landwirte eine viel größere Rolle.
Ja, und wenn Globalisierung, ne? Weltmarkt.
Ja, ja. Ist der Agrarbereich nicht ausgenommen. Und wenn es nicht um direkte Vermarktung regionaler Produkte geht, und das ist eine ganz, ganz kleine Nische, dann spricht zum Beispiel der Handel mit der Molkerei oder mit dem großen Fleischerzeuger, mit dem Großanbieter, mit dem Großhandel und da werden dann die Preise gemacht. Und da ist es schon so, dass die Position des Handels sehr, sehr stark ist an der Stelle. Wer nicht gelistet wird, hat wirklich schlechte Karten.
Die Frage ist ja auch tatsächlich, ob höhere Preise jetzt automatisch die Lösung wären. Also zum Beispiel, das könnte der Staat ja machen, das einfach verordnen von oben. Wäre das die Lösung?
Also ich überhaupt nicht, auch muss ich sagen, rechtlich nicht. Über die Preise allein lässt sich ohne dies keine bessere Landwirtschaft organisieren. Da fehlt es am rechtlichen Rahmen, der da viel mehr helfen könnte, eine bessere europäische Agrarpolitik. Viel könnte helfen, wenn es direkte Unterstützung für die Landwirte gibt, die tatsächlich ressourcenschonend und tierwohlgerecht und klimafreundlich arbeiten. Und eben nur die. Also das alles lässt sich nicht allein an der Supermarktkasse steuern.
Zumal man ja sagen muss, es gibt ja schon gesetzliche Regelungen, die jetzt komplettes Dumping verbieten. Ist halt die Frage, inwieweit die dann immer so greifen, ob das reicht. Auf jeden Fall, auch das ist ja ein Problem, was jetzt heute angesprochen wurde. Das sind die unlauteren Praktiken, die es dann trotzdem noch gibt. Als Beispiel, was da immer so kursiert, sind ja zum Beispiel kurzfristige Stornierung. Magst du da noch mal was zu sagen? Weil da bewegt sich ja gerade was. Da ist ja schon quasi eine neue EU-Richtlinie im Anschlag. Ne?
Und das ist interessant. Also die Richtlinie, die sogenannte UTP-Richtlinie, die gibt es schon. Die muss jetzt umgesetzt werden in nationales Recht. Und was ich ganz erstaunlich finde, diese Richtlinie führt in einer schwarzen Liste ganz konkret Maßnahmen auf, die künftig als unlautere Handelspraktiken gelten sollen und verboten werden. Etwa wie das die Bundeslandwirtschaftsministerin immer anfügt, verderbliche Ware kurzfristig zu stornieren. Oder zum Beispiel, es soll verboten werden, dass der Käufer, also der Handel, mit Vergeltungsmaßnahmen droht, wenn der Lieferant, also der Bauer, von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch macht. Sowas führt die Richtlinie explizit auf, sodass ich mich jetzt frage, was für Methoden herrschen denn in der Branche, wenn man sowas explizit verbieten muss? Das sollte ja selbstverständlich sein, dass ich niemanden bedrohe, wenn er von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch macht. Oder noch eins, dann gibt es noch Handelspraktiken, die stehen auf einer grauen Liste. Und die sollen nur dann verboten sein, wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart wurden. Zum Beispiel Landwirte sollen sich finanziell nicht beteiligen müssen an Marketingmaßnahmen oder sogar am Personal, das in den Supermärkten die Verkaufsmöglichkeiten einrichtet.
Mein Gott, das klingt ja wirklich alles schon fast mafiös.
Da denkt man auch, das sollte selbstverständlich sein. Also diese Richtlinie, die ist sehr interessant, finde ich, weil sie so präzise ist. Und wenn das, was ich aber nicht weiß, die Zustände in der Branche spiegelt, dann geht's da schon ziemlich rau zu. Rau und zulasten der Landwirte.
Mhm. Wer da noch eine Rolle spielt in dem Ganzen, das sind natürlich wir, die Verbraucherinnen, du und ich und alle, die wir kaufen. Und da ist ja ganz interessant, dass die Umfragen eigentlich fast jedes Mal das Ergebnis liefern, ja, wir sind bereit für gute Qualität, fair gehandelte Lebensmittel eben mehr Geld auszugeben. Aber da scheint ja dann irgendwo doch an irgendeiner Stelle mit der Bereitschaft zu clashen, das auch tatsächlich zu tun. Da sagt jetzt der Handel, ja, genau. Also deswegen können wir natürlich die Preise auch nicht erhöhen, weil es gibt ja diese vielen Menschen unterhalb der Armutsgrenze in Deutschland. Ist das also so, der Handel als großer Wohltäter für die Armen in Deutschland?
Das nehme ich jetzt gerade, muss ich sagen, den Lebensmittelhändlern, den Discountern überhaupt nicht ab. Mhm. Manche Discounter-Chefs nehmen ja jetzt ganz explizit diese Haltung ein. Der Rewe-Chef zum Beispiel im Spiegel Online-Interview, der warnte ja, dass 13 Millionen Menschen in Armut oder an der Armutsgrenze womöglich ihre Lebensmittel nicht bezahlen können, wenn die Preise steigen. Also ich muss sagen, die Haltung, die kaufe ich dem Handel wirklich nicht ab. Keine Frage, Lebensmittel müssen erschwinglich bleiben, auch für Ältere. Aber darum geht es dem Handel doch nicht bei seinen Rabattschlachten. Da geht es darum, den Konkurrenten unter Druck zu setzen. Es wird ja der Konkurrenzkampf unter den Ketten wirklich hart geführt. Wenn man sich zum Beispiel wundert, warum ein Discounter neben dem anderen aufmacht, dann geht es ja nicht darum, die Konsumenten glücklich zu machen, sondern es geht darum, Positionen zu halten, dem Konkurrenten zu Leibe zu rücken. Und dann zum Teil, glaube ich, doch eben auch auf dem Rücken der Lieferanten, aber bestimmt nicht, um den Ärmeren im Land was Gutes zu tun. Aber natürlich, erschwingliche Lebensmittel muss eine Rolle spielen. Auch wenn man da andere, bessere Landwirtschaft will. Man sieht aber wieder, mit den Preisen alleine lässt sich das alles nicht lösen. Aber ohne die Preise, die Wertschätzung ausdrücken, geht es dann eben auch nicht.
Da fällt mir nur ein, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, das ist jetzt heute, spielt das nicht so eine Rolle, weil nämlich die Landwirte auch gar nicht eingeladen waren im Kanzleramt. Das hat die Landwirtschaftsministerin ja gesagt, das soll folgen, dass so ein Treffen nochmal stattfindet. Wir haben aber wohl über Bauern- und Tierwohlabgabe hier auch an dieser Stelle im Podcast gesprochen. Und zwar war das in der Episode vom 14. Januar 2020 mit der Kollegin Britta Fecke. Wen das also interessiert, Tierwohlabgabe etc., das spielt dann ja auch eine Rolle, der kann das an der Stelle nochmal nachhören. Aber erstmal vielen Dank, Birgit, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke zurück.
Here's a little toss to Deebo Samuel over the right side. Big play. Still going.
Na, wer hat sich die letzte Nacht um die Ohren geschlagen und sich den Super Bowl reingezogen? Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Gibt ja inzwischen auch in Deutschland viele, viele Fans, auch wenn der American Football nun wirklich keine Tradition hat bei uns. Aber neben den sportlichen Aspekten, die einen da interessieren können, ist gerade da auch das Ganze drumherum, vor allem beim Endspiel, spannend. Also die Nationalhymne vorab, die Halbzeitshow und selbst die Werbespots, die zwischendurch geschaltet werden, sind ja so eine Art Happening. Und in diesem Jahr auch echt ziemlich politisch. Die NFL hat zum Beispiel die Werbepause für Spots genutzt, in denen auf Rassismus und auf Polizeigewalt gegen Schwarze hingewiesen wird. Marina Schweizer ist jetzt bei mir, Kollegin aus der Sportredaktion. Wie politisch ist denn die National Football League?
Ja, die ist sehr politisch, schon allein ein großer politischer Player. Also wenn man mal überlegt, wie viel Publikumsaufmerksamkeit diese Liga auf sich zieht. Also schon allein 100 Millionen Zuschauer in den USA beim Super Bowl.
Der Wahnsinn, Super Bowl, mehr als wir hier Einwohner haben in Deutschland, das ist schon krass, ne?
Richtig, ja. Und der Super Bowl wird ja auch gefeiert so als so eine Art Feiertag, Sonntag in USA. Also man merkt, das hat eine riesen Aufmerksamkeit und das ist natürlich auch ein Pfund, das die NFL hat. Also die ist nicht nur ein wahnsinnig finanzstarker Player, sondern dadurch eben auch ein politischer Player und Die NFL wurde in den vergangenen Jahren, fast Jahrzehnten, eigentlich auch immer sehr stark dafür kritisiert, wie sie mit dieser politischen Verantwortung umgeht.
Ja.
Und das ist, ja, ich denke mal, das Beispiel, das alle jetzt schon mal gehört haben zumindest, ist der Umgang mit dem Quarterback Colin Kaepernick. Ja, der ist ja bekannt geworden, auch wirklich über den Football hinaus.
Mit dem Kniefall.
Kennst du auch, ne? Also das ist ein Spieler, der hat wirklich auf dem sportlichen Feld während der Hymne gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt gegen Schwarze demonstriert und ist heute ein geächteter Spieler sozusagen. Also es gab einen riesigen Aufwasch damals, sehr, sehr viel Kritik, auch viel von konservativer Seite eben aus. Ja, und der hat immer noch kein Team. Und dafür wurde die NFL eben sehr stark kritisiert, den ganzen Umgang mit Kaepernick. Aber sie muss sich halt ohnehin auch immer sehr viel Kritik anhören, was Rassismus auch in der Liga und so weiter angeht. Also die NFL hat jetzt dieses Jahr einen Spot geschaltet während des Super Bowls und da eben ausgerechnet das Thema Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze diskriminiert.
Und dachte Kaepernick, okay, endlich mal aus Fehlern gelernt, oder was?
Naja, das kann man jetzt so oder so einordnen. Also ich würde sagen, der NFL sind dann irgendwann auch mal die Fälle davon geschwommen. Also sie mussten darauf dann irgendwann immerhin im Jahr 2020 vielleicht auch mal reagieren. Kaepernick war 2016, 17 dann so.
Hat lange genug gedauert, ja.
Und ja, ich würde aber sagen, man möchte auch die politische Deutungshoheit gerne selbst in der Hand behalten und das Ganze eben dann so darstellen, wie es einem selbst passt. Und Kaepernick ist nach wie vor eine geächtete Person. Es gab zwar mal noch so ein Showtraining, bei der die NFL unbedingt verstanden haben wollte, dass man sich bemüht, dass man diesen Mann wieder reinholt in die Liga. Aber de facto hat er danach trotzdem noch kein Team gefunden. Und ja, dafür wird die NFL nach wie vor auch politisch kritisiert.
Das ist natürlich auch wirklich eine krasse Geschichte. Politisch also die NFL und aber auch so alles drumherum an diesem Super Bowl-Abend. Ne? Also was ich ja krass finde, ist so eine Minute Werbezeit. Klar, bei 100 Millionen Zuschauern, die kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Ich habe jetzt gelesen, umgerechnet 10 Millionen Euro für eine Minute. Und da hat tatsächlich ja auch zum Beispiel der Präsident zugegriffen. Donald Trump hat da ein Video geschaltet, ein Wahlwerbespot, aber auch Michael Bloomberg zum Beispiel von den Demokraten. Wie wichtig sind denn Fans beim Super Bowl als Zielgruppe im Wahlkampfjahr jetzt?
Naja, das erschließt sich natürlich auch aus der Masse. Also man könnte sagen, so wie man in Deutschland immer sagt, dass irgendwelche WM-Finals oder so ein Lagerfeuer der Nationen dann bilden, ist der Super Bowl halt jedes Jahr so ein Lagerfeuer der Nationen. Wenn da 100 Millionen zuschauen, dann ist das natürlich ein Pfund und da kann man relativ schnell viele Menschen erreichen. Und es ist ein emotionales Umfeld. Das ist ja auch immer ganz geschickt so psychologisch. Also insofern, ja, das ist eine sehr wichtige Zielgruppe und Donald Trump hat diese Zielgruppe natürlich auch ausgemacht. Also er hat sich 60 Sekunden gesichert. Das sind diese 10 Millionen, ne? Und Donald Trump hat das in zwei Teile aufgesplittet, diese Spots. Da ging es einmal ganz emotional eben auch um eine persönliche Geschichte. Also das hat er so aufgesplittet. Erstmal so dieses wirklich Emotionale, wo er sich praktisch wirklich für Bürgerrechte einsetzt. Und der zweite Teil, da hat er dann seine Politik gefeiert. Aber eben auch Michael Bloomberg, der Kandidat der Demokraten oder einer der Kandidaten der Demokraten, der Kandidaten der Demokraten, der auch 60 Sekunden geschaltet hat und eben eine Geschichte auch gegen Polizeigewalt, gegen Schwarze, ja, geschaltet hat. Da hat eine Frau dann erzählt, was er für eine Politik macht, auch gegen die Waffenlobby. Also ein hochpolitisches Umfeld. Aber diese ganze Zuwanderung und Diskriminierungsgeschichte, die ist eben auch in dem von dir angesprochenen in der Halbzeitshow angeklungen bei J.Lo und Shakira, was ja zwei Latinas sind. Und Jennifer Lopez' Familie ist ja zum Beispiel aus Puerto Rico und sie hat eben, während sie Born in the USA gesungen hat, sich so eine Puerto Rico-Flagge umgehängt, was natürlich politisch ein eindeutiges Signal ist. Und ihre Tochter ist dann in einem Käfig auf die Bühne gekommen, der ganz hell erleuchtet war und hat auch bei einem Lied mit eingestimmt. Und wie sie da, das junge Mädchen, aus so einem Käfig gekrochen ist, das wurde dann schon eindeutig so interpretiert, dass man eben nochmal darauf abgehoben hat und auch kritisiert hat, diese Szenen, die es damals an der mexikanischen Grenze eben gab, wo Kinder von ihren Eltern getrennt wurden und in Migrantenlager gesteckt wurden und im Prinzip da Familien getrennt wurden. Was ja,
eine Situation, die ja immer noch besteht, ja.
Genau, und das war einfach, es war einfach eine riesige Welle, ne, und ist natürlich nach wie vor ein riesiges Thema in den USA. Und das wurde da im Prinzip durch diese beiden Latinas auch politisch kritisiert.
Ja, also nicht nur Glitzer, selbst in dieser Show. Und kurz vorher, das ist ja auch ganz interessant, da hat der Sender Fox, was ja so ein bisschen der Haus- und Hofsender von Donald Trump ist, wenn man es so will, also böse Zungen behaupten das, die haben ausgerechnet ein Interview mit Donald Trump ausgestrahlt, kurz bevor das Ganze losgegangen ist, das Spiel. War das also quasi nochmal Gratis-Werbung obendrauf oder war das ein kritisches Interview?
Nein, also das war es wirklich überhaupt nicht. Also Trumps angeblicher Lieblingsmoderator, der Sean Hannity, hat das moderiert und da kam keine kritische Frage. Also schon die Anmoderation, da hat er praktisch gesagt, dass diese ganze Impeachment-Nummer ja so praktisch schon vom Tisch sei. Trump hat unglaublich viel Platz bekommen, nochmal zu sagen, wie schlecht die Demokraten seien und dass das Ganze irgendwie, dieser ganze Hass und Lügen von ihnen verbreitet würden. Da wurde überhaupt nicht dagegen gehalten. Da könnte man ja durchaus auch aus Trumps Zitaten mal das eine oder andere dagegen halten. Das ist gar nicht passiert. Und
müsste man sogar als Journalist.
Natürlich. Und Hannity hat ihm dann wirklich noch die Bühne geboten und ihm einzelne Namen von einzelnen demokratischen Kandidaten hingeworfen. Und Trump konnte zu jedem einzelnen Kandidaten irgendwelche Beschimpfungen loswerden. Und Hannity ist darauf überhaupt nicht eingegangen, sondern hat dann einfach wieder den nächsten Namen hingeworfen, was das Ganze dann schon relativ absurd machte, wenn man das als journalistisches Interview betiteln möchte.
Ja, klingt tatsächlich so. Dann lass uns doch noch mal kurz über den Austragungsort sprechen. Das war ja Miami in diesem Jahr. Kann man sich ja immer fragen, war das jetzt gut für die Stadt, so für ja volle Kassen, Touristen, Image etc.? Oder wie würdest du das abschließend bewerten?
Es ist immer so bei sportlichen Großveranstaltungen, dass damit geworben wird, dass selbst wenn da am Ende nicht unbedingt viel für die Stadt oder so übrig bleibt an Einnahmen, dass das natürlich image-steigernd ist. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Politiker überall auf der Welt, die sich das gerne ans Revier heften. Das sind einfach Veranstaltungen, bei denen dann diese Stadt mal wieder im Mittelpunkt steht. Und das ist ja auch positiv besetzt erstmal, so ein Sportevent. Aber man muss eben auch bedenken, dass die NFL eine Geldmaschine ist. Also das ist die umsatzstärkste Sportliga der Welt. Und es ist aber trotzdem so, dass solche Ausrichterstädte eben auch richtig reinbuttern müssen für solche Events. Und da gibt's eben schon auch kritische Nachfragen. Also der Miami Herald zum Beispiel, eine Zeitung von vor Ort, die hatte eben jetzt im Vorfeld nochmal Berichte darüber, dass Miami angeblich ein 4 Millionen Dollar Care-Paket sozusagen für die NFL schnüren musste, worin zum Beispiel 1 Million allein an Hotelkosten für die Teams waren. Das muss dann diese Stadt aufbringen und da fragen sich natürlich schon die einen oder anderen Steuerzahler, warum das sein muss an so eine finanzstarke Liga, zumal Miami durchaus auch ein Armutsproblem hat bei allem Glanz. Und ja, da gab es dann auch Proteste jetzt im Umfeld des Super Bowls, die zum Beispiel dann auch schon wieder auf das nächste Event, ein geplantes Formel-1-Rennen in Miami, abgezielt haben, bei denen eben auch Anwohnerinnen und Anwohner sagen, so, das muss unsere Stadt eigentlich so nicht machen, was lassen wir uns da alles gefallen? Also es gibt durchaus auch kritische Stimmen, auch wenn man ganz ehrlich sagen muss, an so einem Tag wie dem Super Bowl wird das Ganze dann halt doch wieder von dem Sport überstrahlt, so ähnlich wie bei uns, wenn wir immer sagen, wenn der Ball dann erstmal rollt beim Fußball, dann denkt niemand mehr an die Gastarbeiter, die da vielleicht für den Bau der Stadien oder so eingesetzt wurden. Es ist eben beim Sport oft so.
Tja, außer der Gastarbeiter selber. Sag mal, Marina, jetzt haben wir ganz viel über Politik und Sport, Politik und so gesprochen. Wer hat da eigentlich nochmal gewonnen?
Die Kansas City Chiefs haben gewonnen nach einem wirklich spannenden Hin und Her gegen die San Francisco 49ers. Ja, das ganze 50 Jahre, nachdem dieses Team zuletzt in einem Super Bowl-Finale gestanden hatte. Und ja, was vielleicht noch ganz witzig ist, die Kansas City Chiefs, die kommen ja aus Missouri, ne? Das weiß vielleicht jetzt nicht jeder Deutsche so unbedingt, weil das ja schon irreführend ist, aber der amerikanische Präsident, der hätte es wissen können, der hat aber erstmal einem Team aus dem Bundesstaat Kansas gratuliert und wurde dafür ziemlich angegangen. Also da schließt sich der Kreis dann wieder zur Politik.
Ja, ach, das ist witzig. Danke, Marina. Und ich sag mal so, vor der nächsten Saison, da bitte ich dich dann vielleicht nochmal die Regeln zu erklären. Die habe ich nämlich immer noch nicht verstanden. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine eigene Episode wert.
Da brauche ich dann aber den ganzen Podcast.
Ja, genau, kriegst du dann. Danke, Marina. Der Tag am 3. Februar 2020 war das. Von und mit Sarah Zerback. Heute und morgen auch wieder. Ich sag mal danke fürs Zuhören. Freue mich auf morgen und tschüss.